Hey.
Radio Tour. Der Radsport-Talk in Kooperation mit radsportnews.com auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Tour, dem Radsport-Podcast in Kooperation mit radsportnews.com hier bei meinsportradio.de. Die zweite Etappe der Tour de France 2018 liegt hinter uns und es war wieder mal eine flache, aber doch relativ spannende Etappe, an deren Ende Fernando Gaviria, der strahlende Sieger von gestern, sein gelbes Trikot an Peter Sagan abgeben musste, der sich also nicht nur die Etappe, sondern auch die Gesamtführung gesichert hat. Großer Pechvogel war Marcel Kittel, der einen Defekt erlitten hatte, darüber werden wir gleich sprechen und ihn auch zu Wort kommen lassen. Genau das gleiche gilt für John Degenkolb, der im Finale eine Rolle spielte, sich ein bisschen abgedrängt fühlte und auch sein Standpunkt zur Etappe werden wir heute im Laufe dieser Folge noch hören. Aber ich bin natürlich wieder nicht alleine, sondern bei mir ist wieder Felix Mattes, der vor Ort ist und für uns ja die Stellung hält in Frankreich. Hallo Felix.
Bonsoir Lucas.
Ah, jetzt kommst du schon mit Französisch. Also, schauen wir doch mal auf die...
Langsam habe ich mich eingelebt.
Ja, ich merke es schon. Schauen wir doch mal auf die Strecke dieser zweiten Etappe. Es ging von Moulerens-Saint-Germain nach La Roche-sur-Yon. 182,5 Kilometer ging es also weiter auf dieser Etappe, etwas kürzer als gestern. Es war generell noch flacher als zum Auftakt und du hast mir gesagt, die Wetterbedingungen ähnlich wie gestern.
Ja, ziemlich gleich. Es war wieder heiß, nicht brutal heiß, aber halt heiß, also so um die 30 Grad, würde ich sagen, und ein bisschen windig, aber nicht so windig, dass es jetzt alles auseinanderreißt, vor allem, weil die Region hier halt einfach auch so ein bisschen wellig schon teilweise ist und nicht ewig lang, kilometerlang offene Felder sind, wo man richtig Windkante aufgehen könnte, sondern es ist alles immer wieder geschützt zwischendurch, deswegen passiert da dann nicht so wahnsinnig viel durch den Wind.
Wie schon auf der ersten Etappe gab es auch wieder einige Bonifikationen zu holen. Eine Bergwertung relativ früh im Rennen nach 28 Kilometern der vierten Kategorie, eine Sprintwertung und es wurde auch wieder um Bonussekunden gesprintet. Diesmal 14 Kilometer vor dem Ziel. Aber bevor wir zu den Ausgängen dieser Wertung gucken, analysieren wir dann doch mal die entscheidende Phase und gucken in die letzten Kilometer. Wir fangen an bei Marcel Kittel, 7,7 Kilometer vor dem Ziel erlitt der deutsche Sprinter, der ja zum Auftakt noch relativ stark aufgetrumpft hatte mit Platz 3, einen Defekt. Und wie er das erlebt hat und wie das passiert ist, das hat er Felix nach dem Rennen im Interview gesagt.
Ja, ich hatte Hinterradschaden, bin bei, keine Ahnung, Kilometer 6 vom Ziel in dem Kreisverkehr, da wollte ich über die Mitte drüber fahren, das heißt, ich musste hochspringen. Und da bin ich einfach mit dem Hinterrad ein bisschen hängen geblieben. Da habe ich sofort einen Platten bekommen, Durchschlag. Und ja, dann in der Tour 6 Kilometer vor dem Ziel das Rad zu wechseln und dann noch zurückzukommen, vor allem in so einem schweren Finale, ist eigentlich unmöglich. Also ich habe hab dann auch gleich gemerkt, dass die Energie dann, um das nochmal zu investieren, nicht da war. Und war heute dann ein Tag.
Also wir haben es gehört, Kittel abgehangen, danach Bora von vorn gefahren, auch Quickstep, FDJ und Cofidis vorne. Ich muss sagen, Bora Hansgrohe hat heute wie gestern einen ziemlich starken Eindruck gemacht und hat Sagan da perfekt abgeliefert. Würdest du sagen, dass der Sprintzug dich ein bisschen überrascht, dass Bora das einzige Team ist, was bislang so sprintzugtechnisch mit Quickstep mithalten kann?
Ja und nein. Also überraschend, klar, sind jetzt eigentlich nicht bekannt dafür, dass sie einen extrem krassen Sprintzug aufziehen. Allerdings haben sie halt trotzdem starke Fahrer, die das können. Und andere Teams verlassen sich auch so ein bisschen. Also gestern hat man gesehen, dass Quickstep bombenstark war, was den Zug anging. Und da gucken natürlich dann die anderen Sprinter dann schon auch, ob sie sich dann vielleicht an den Quickstep-Zug ranhängen und eher gegen Sagan und Hinterrad von Gaviria kämpfen, als zu versuchen, selbst da den Zug komplett durchzuziehen. Heute war Lotto zum Beispiel auch zu sehen, die sich auch da gezeigt haben in der Sprintzug, in der Vorbereitung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das Bora krass überraschend ist, aber sie sind halt da. Sie versuchen es halt auch von vorne zu fahren und bisher machen das eigentlich hauptsächlich Bora und Quickstep ziemlich gut. Heute kam dann Lotto noch ein bisschen dazu.
Ja, was man allerdings sagen muss, zwar hat sich Quickstep vorne gezeigt, Fernando Gaviria allerdings mit ein paar Positionsproblemen, also war eher an 20. Stelle zu finden ungefähr. Dann ging es in eine Rechtskurve und es gab den großen Sturz, unter anderem auch Fernando Gaviria am Boden, nur noch 15 Fahrer vorne. Und dann kannst du uns ja mal kurz schildern, wie du den Sprint so gesehen hast aus dem Ziel.
Ja, also erstmal muss man dazu sagen, wir sind genau, wir fahren ja hier mit unseren Autos eine andere Route und kommen dann kurz vorm Ziel wieder auf die Strecke. Und wir sind genau in dieser Kurve auf die Strecke geleitet worden, wo der Sturz passiert ist. Und da habe ich schon beim Abfahren heute Mittag gesehen, okay, das ist eine enge Kurve, danach geht es bergab. Dann ist es ein ziemlich trickreiches Finale und dann kam 800 vor Ziel nochmal nach einer kurzen Abfahrt nochmal eine enge Rechtskurve. Und da habe ich eigentlich gedacht, da wird wahrscheinlich krachen, wenn irgendeiner versucht, möglichst viele Positionen zu gewinnen. Und ja, jetzt hat es dann schon in der Kurve 2 Kilometer vom Ziel gekracht und dadurch war das alles ziemlich dezimiert und dadurch ging es dann durch die andere Kurve problemlos durch. Und dann ist Alaphilippe vorne und fängt relativ früh an zu sprinten. Weiß nicht, ob er noch gedacht hat, er hält Tempo hoch für jemand anderen oder ob er selbst von da vorne um Sieg fahren wollte, weil es ging bergauf, schon was ihm auch liegt. Ja, und dann sitzt Greipel an seinem Hinterrad und wartet. Auch gar nicht so falsch, auch wenn es im Nachhinein dann falsch war. Aber letztendlich muss man schon sagen, es ging bergauf und es ging darum, lange zu warten und spät zu kommen. Und dann hat er einen Moment zu lang gewartet und dann kommen Demar und Sagan und Degenkolb an ihm vorbei. Und ja, und dadurch war er dann zu spät dran, war dann kurz einen Moment eingebaut und ja, ärgerlich für Greipel, dass es dadurch dann nicht gereicht hat.
Ja, es war aber wirklich Pech, muss man sagen. An einem anderen Tag und in einer anderen Situation hätte dieses Warten vielleicht auch ein paar Momente früher stattgefunden oder dieses Umdrehen und er hätte sich nicht so überraschen lassen. Es wurde dann ein relativ harter Sprint. Degenkolb und Sagan ungefähr auf gleicher Höhe. So sah es zumindest aus der Perspektive von vorne aus. Und dann ist Sagan relativ weit nach rechts gezogen. Man fühlte sich gerade in den Wiederholungen so ein bisschen erinnert an die Situation um Sagan und Mark Cavendish im Vorjahr und wir hören mal rein, wie John Degenkolb diese Situation erlebt hat.
Yeah, I think it was like 200 to go, just about to launch the sprint. Demar already went and I jumped on his wheel on the right side of the road and Sagan for sure was really strong, so he overtook me and just went full into my line and put me into the fence and in the end it was braking or crashing and I prefer to not go down with the 50-60 km an hour, so yeah, that was the only choice for me and I'm still pretty upset about this. I hope that the new video referee, the FAR, that they saw it and they have images from it and that they make a.
Ja, also John Degenkolb, alles andere als glücklich, hat gesagt, er hat mit diesem. Ja, mit diesem Bremsen, was er dann eingeleitet hat, verhindert, dass Ähnliches passiert ist wie mit Mark Cavendish. Wie hast du den Sprint oder dieses Manöver, sagen wir mal, von Peter Sagan gesehen? War es zu hart oder würdest du sagen, das war noch im Rahmen?
Ja, es ist ganz schwer, das einzuschätzen. Das ist hart an der Grenze. Ich habe leider keine Vogelperspektivenaufnahme bisher gesehen. Von vorne, wenn man es dann sich ganz langsam anschaut und ganz langsam vorgeht, man sieht natürlich schon, dass Sagan wahrscheinlich ein Tick schneller ist, aber in dem Moment, wo er ganz rechts rüberfährt, ist Degenkolb, so habe ich das gesehen in den Bildern, die ich bisher gesehen habe, halt tatsächlich noch neben ihm. Und dann ist es halt schon so, wie John auch sagt, wenn er nicht bremst, dann kracht es halt. Und dann sieht es übler aus und dann ist es auf einmal auch nicht mehr hart an der Grenze, sondern zu hart. Und deswegen ist es ganz schwierig zu beurteilen, die Situation. Die Jury hat allerdings den Einspruch von Team Trek Segafredo ziemlich direkt abgebügelt und gesagt, nee, alles in Ordnung, wir lassen das Ergebnis so. Und ja, dann, damit muss Degenkolb jetzt leben und dann nach vorne schauen. Weil letztendlich hat er gezeigt, dass er da ist und dass er Form hat. Weil ich glaube, wenn er da nicht abgedrängt worden wäre und wenn er nicht hätte bremsen müssen, dann wäre er zumindest das Podium heute gesprintet und hätte um den Sieg kämpfen müssen. Witzig übrigens ja auch, dass die Erinnerung an letztes Jahr mit Cavendish ist auch irgendwo witzig, weil auch da war es ja Demar, der vor den dem Sagan nachgefahren ist und der darüber ist und in dessen Windschatten Sagan da mitgezogen ist, wenn ich mich richtig erinnere. Also schon irgendwie Parallelen, auch wenn da jetzt keine Situation war, wo man über irgendeinen Ellbogen diskutieren muss. Den gab es nicht, aber es wurde halt einfach zu eng.
Ja, aber trotzdem wird vielleicht, wenn er eine Nacht drüber geschlafen hat, John Degenkolb das Positive mitnehmen, nämlich, dass er voll bei der Musik ist und uns auch so ein bisschen bestätigt, denn wir haben ihm ja gestern schon eine gute Form attestiert und gesagt, wir sehen ihn definitiv auf einem guten Weg in Richtung Podest, Platzierungen und vielleicht sogar einen überraschenden Sieg, wobei er jetzt nach den beiden Sprints auch gar nicht so überraschend wäre, da John Degenkolb definitiv gezeigt hat, was er zu leisten imstande ist. Am Ende war es eben Peter Sagan, der an Demar vorbeizog. Sonny Colbrelli kam ihm nochmal relativ nah, hat auch einen guten Sprint gezeigt. Wäre der 50 Meter länger gewesen, hätte Colbrelli es vielleicht sogar noch geschafft, Sagan zu übersprinten. So blieb es also bei der Podestreihenfolge: Sagan, Colbrelli, Demar, vierter dann Greipel, fünfter Christoph, dahinter Timothy Dupont und Valverde im siebter. Aber das liegt halt eben hauptsächlich auch daran, dass die Gruppe sehr, sehr dezimiert war. Sechster Saisonsieg für Sagan, 16. Sieg bei der Tour und das gelbe Trikot. Man kann sagen, alles nach Plan für Bora Hansgrohe, denn es ist auch das erste gelbe Trikot in der Geschichte von Bora. Da kann man doch rundum zufrieden jetzt sein mit dem Auftakt, oder?
Ja, auf jeden Fall, denke ich. Also Etappensieg und Gelb innerhalb der ersten zwei Tage und sich gut gezeigt in den Sprintankünften, was das Sprintanfahren angeht. Ich denke, da ist man sehr glücklich bei Bora Hansgrohe. Ich habe leider vorhin nicht mehr geschafft, noch mit Ralf Denk zu sprechen. Im Ziel. Da war ich leider ein bisschen zu spät, als ich zum Bus kam, war er schon weg. Aber ich denke, da ist man ja überglücklich. Das Team wird Jahr für Jahr, von jedem Jahr zu jedem Jahr wird es stärker. Und dementsprechend auch eigentlich sehr schön, dass sowohl Bora als auch Hansgrohe ja jetzt inzwischen ihre Verträge verlängert haben und wir in den nächsten zwei Jahren das Team auf jeden Fall auch noch mit ähnlichem finanziellen Backing sehen werden. Und dann ja, ein deutsches Team ganz vorne mit dabei.
Ja, das stimmt auf jeden Fall positiv. Nachdem wir jetzt ausführlich den Sprint analysiert haben, schauen wir nochmal kurz auf die Etappe. Es gab wieder eine dreiköpfige Spitzengruppe, die sich allerdings nach der ersten Bergwertung des Tages schon aufgelöst hatte. Die Bergwertung hatte Dion Smith von Vonti Group Goubert gewonnen, der wusste, dass er das Bergtrikot damit übernehmen würde, da er besser in der Gesamtwertung lag als Kevin Ledanois, hat sich dann eben zurückfallen lassen, sich das Bergtrikot gesichert, ist damit eben auch der zweite Träger des Bergtrikots und der erste Neuseeländer, der dieses Trikot überstreifen darf. Auch sein Begleiter Michael Gogel hatte sich zurückfallen lassen, der hatte ein bisschen Probleme und dann war es Sylvain Chavanel, der bei seinem 300. Tour de France Etappenrennen dann alleine als Solist lange unterwegs war, wurde dann auch eingeholt nach dem Bonus-Sekundensprint 14 Kilometer vor dem Ziel war seine Flucht zu Ende. Aber ich denke, dafür, dass es seine letzte Tour de France war, war das nochmal ein schöner Ausflug für ihn. Und da kommen wir auch gleich mal zu den Wertungen. Für mich ist nämlich Sylvain Chavanel auch der Fahrer des Tages, wurde auch als kämpferischer Fahrer ausgezeichnet, ist amtierender Rekordteilnehmer bei der Tour mit 18 Teilnahmen. Es war die 350. Etappe sogar schon bei der Tour. Und es war auch noch der 62. Geburtstag seines Teamchefs Beno Deo. Und von daher eine großartige Sache. Würdest du mir da zustimmen oder würdest du noch einen anderen Fahrer hervorheben, Felix?
Da kann man sicher zustimmen. Ich war nicht sogar 350, glaube ich, oder?
Ich habe genau,
irgendwo gehört, dass er sogar seine 350. Etappe schon fährt.
Du hast recht.
Was eine unglaublich krasse Zahl ist. Also das muss man schon sagen, wenn man jetzt rechnet, jedes Jahr sind es 21 Etappen. Keine Ahnung, ein paar von unseren Zuhörern werden wahrscheinlich noch nicht auf der Welt gewesen sein, als er zum ersten Mal bei der Tour am Start stand. Auf jeden Fall schöne Abschiedstour, aber weil wir ja nicht, wäre ja langweilig, wenn wir beide denselben Fahrer des Tages nennen. Deswegen nenne ich einfach mal Geraint Thomas. Überrascht vielleicht ein bisschen, weil wir bisher noch nicht über den gesprochen haben. Aber eben dieser Bonussprint, 14 Kilometer vom Ziel, der wird zwar mit seinen 3-2-1 Sekunden für die ersten drei in der Gesamtwertung von der Tour am Ende vielleicht keine große Rolle mehr spielen, aber da wir morgen Mannschaftszeitfahren haben, spielt da dann doch eine Rolle, weil wenn Sky nämlich jetzt morgen das Mannschaftszeitfahren gewinnen sollte, ist Geraint Thomas dadurch, dass er am Bonussprint sich eine Sekunde geholt hat, dann der Krieger des gelben Trikots. Vorausgesetzt, er ist unter den ersten vier des Team Sky, die ins Ziel kommen, was von auszugehen ist.
Ja, bevor wir aber auf die Etappe morgen vorausschauen, schauen wir nochmal auf die restlichen regulären Wertungen. Das gelbe Trikot, ich habe es angesprochen, übernommen von Peter Sagan. Dahinter jetzt mit 6 Sekunden Abstand Fernando Gaviria, Sonny Colbrelli hat 10 Sekunden Rückstand. Das alles eben zustande gekommen durch die Bonifikation und hat jetzt für den weiteren Verlauf der Tour noch nicht die große Aussagekraft. Da sieht das bei der Punktewertung schon etwas anders aus. Peter Sagan hat heute ganze Arbeit geleistet, hat sich nämlich auf der Etappe auch schon den Sprint des Feldes gesichert hinter Sylvain Chavanel und hat sich dort Punkte gesichert und eben den Etappensieg hat jetzt 104 Punkte vor Fernando Gaviria, der hat 78 Punkte, Alexander Christoph hat 53 Punkte, das da die Top 3, die Bergwertung, ich habe es angesprochen, jetzt auf den Schultern von Dion Smith und die Nachwuchsfahrerwertung hat Gaviria noch, genauso wie die Teamwertung bei Team Sky verbleibt. Dann wagen wir doch mal den Blick auf morgen. Du hast es angesprochen, Mannschaftszeitfahren. Es geht über 35,5 Kilometer rund um Cholet. Wo sind so die Feinheiten und wer sind die Top-Favoriten?
Die Feinheiten liegen darin, dass man einen Rhythmus finden muss als Mannschaft und dass man gut da durchkommen muss. Es sind nur noch 8 Fahrer pro Team. Weiß nicht, ob das beim Mannschaftszeitfahren jetzt so eine große Rolle spielt, dass es einer weniger ist, zumal jetzt halt auch nicht mehr die Zeit des 5., sondern die des 4. zählt. Es wird auch interessant sein zu sehen oder morgen mal zu schauen, was das für Unterschiede macht. Ob die Taktik dadurch sich ein bisschen verändert, kann gut sein, muss aber nicht sein, werden wir sehen. Und Top-Favoriten, ja, eigentlich die üblichen Verdächtigen für Mannschaftszeitfahren. BMC auf jeden Fall, die haben ein sehr starkes Team hier für genau diese Disziplin. Sind auch bisher, glaube ich, relativ unbeschadet durchgekommen. Sky hat eine starke Mannschaft natürlich am Start und ist mindestens auf der gleichen Stufe zu nennen. Und dann würde ich auch auf jeden Fall Quickstep in die Favoritenrolle mit reinreden. Sunweb als Weltmeister muss man immer beachten, klar. Aber das sind so die Top-Favoriten. Mitchelton Scott, grundsätzlich klassischerweise auch keine schlechte Mannschaft fürs Mannschaftszeitfahren. Die haben heute Durbridge im Finale mit einem Sturz, war nicht ganz verloren, ist zu Ende gefahren. Aber wird sich wahrscheinlich wehgetan haben zumindest. Also da muss man sehen, der ist ein wichtiger Motor für das Mannschaftszeitfahren, muss man sehen, wie sich das auswirkt.
Ja, dann das Mannschaftszeitfahren, du hast es angesprochen, die üblichen Verdächtigen, da sind schon einige der Gesamtfavoriten in den Favoritenteams des morgigen Zeitfahrens. Wir haben in der Vergangenheit festgestellt, oder es ist mehr und mehr hat sich hervorgetan, dass Mannschaftszeitfahren eben für so eine große Rundfahrt einen sehr, sehr großen Einfluss haben und dass man sich da einen ordentlichen Vorteil erarbeiten kann. Wirst du sagen, dass morgen die Teams dann auch ein bisschen mehr Risiko gehen als vielleicht bei einer kleineren Rundfahrt, eben weil sie wissen, wie groß der Einfluss auch für den Rundfahrtsieg werden kann?
Ja, ich weiß nicht, ob jetzt da bewusst Risiko gegangen wird, weil Stürzen ist immer noch blöder, aber letztendlich ist es halt schon so, dass wenn es gut läuft, man halt auch mal locker eine Minute gewinnen kann, gerade wenn so Teams wie BMC oder Sky mit Froome und Ford können sich halt ihren Rückstand, den sie sich auf der ersten Etappe eingehandelt haben, zum Beispiel gegenüber Romain Bardet, unter Umständen morgen wieder zurückholen und in den Vorsprung umwandeln, weil AG Désert eben nicht die beste Zeitfahrmannschaft ist. Also es wird schon eine ziemlich große Rolle spielen und man darf gespannt sein, wer morgen von den Favoriten lachen kann und sich ein richtig großes Polster geholt hat vielleicht.
Kommen wir zum Abschluss noch zu 2 unschönen Nachrichten. Die ersten beiden Aufgaben bei dieser Tour de France. Einmal Xgabo Grimay von Trek Segafredo, der musste wegen starken Bauchschmerzen aufgeben. Und Luis Leon Sanchez ist schwer gestürzt, hat sich den Ellenbogen und 4 Rippen gebrochen. Wie schwer wiegen diese beiden Ausfälle für die jeweiligen Kapitäne, also für Bauke Mollema und auch für Jakob Fuglsang bei Astana?
Ja, in beiden Fällen schwer. Also wahrscheinlich sogar bei Astana der Ausfall von Sanchez noch schwerer als der von Grimay für Trek Segafredo, weil Sanchez eben der noch wichtigere oder stärkere Bergfahrer ist für Astana oder war, muss man ja jetzt leider sagen. wiegt auf jeden Fall schwer, wobei man natürlich auch sagen muss, dass sowohl Mollema als auch Vogelsang sich mit Sicherheit darauf eingestellt haben, dass sie im Verlauf der Tour in den Bergen irgendwann auch allein auf sich gestellt sein werden und halt versuchen müssen mitzufahren bei dem Tempo, das dann zum Beispiel Team Sky anschlägt.
Also, die zweite Etappe war ähnlich wie die erste Etappe sehr, sehr spannend und aufregend. Danke für deine Einschätzung, Felix.
Gern geschehen, natürlich.
Und Peter Sagan ist also der neue Gesamtführende der 105. Austragung von der Tour de France. Und das war unser Daily. Felix live aus Frankreich. Mein Name ist Lukas Kruse und ich bin hier live in Deutschland. Und halt euch auf dem Laufenden mit ihm zusammen. Auch morgen wird es natürlich wieder einen Rückblick geben, dann auf das Mannschaftszeitfahren hier bei Radio Tour, dem Radsport-Podcast in Kooperation mit Radsportnews.com auf meinsportradio.de. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch noch einen angenehmen Abend.
Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Vom 1. bis 15. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de. Kick in Rush. Das WM-Tippspiel auf meinsportradio.de. Präsentiert von Mobilcom Debitel. Registriere dich jetzt auf meinsportradio.de/kickandrush und gewinne jeden Spieltag ein nagelneues Sony Xperia XZ2 Kompakt. Bereitgestellt von Sony. Kick and Rush, die WM 2018 auf meinsportradio.de. Werde der Zar des Tippspiels.